DW Menschen und Märkte.
Android-Kartell. EU verhängt weitere Rekordstrafe gegen Google. Ausbildung 2018. Umfrage des DIHK. Touristen-Hotspot Barcelona. Kampf gegen illegale Wohnungen. Und wenn die Algen wieder blühen. Umweltschutz wird in Florida plötzlich Wahlkampfthema. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Neue Milliardenstrafe gegen Google. Schon zum zweiten Mal rügt EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager den Internetkonzern wegen konkurrenzschädigenden Verhaltens. Ging es beim ersten Mal im Sommer 2017 um die Gestaltung von Googles beliebter Suchmaschine, richtet sich die Kritik in diesem Verfahren gegen das weit verbreitete Handybetriebssystem Android.
Today the Commission has decided to fine Google 4.34 billion euros.
4,34 Milliarden Euro, umgerechnet 5 Milliarden Dollar, soll der Google-Mutterkonzern Alphabet nach dem Willen der Brüsseler Kontrolleure zahlen. Damit ist die Kartellstrafe fast doppelt so hoch wie die vor einem Jahr, als es um die Shopping-Suche bei Google ging. Damals hatte Brüssel eine Geldbuße von 2,4 Milliarden Euro festgesetzt, gegen die der US-Konzern klagte. Bis dahin die höchste Strafe gegen ein einzelnes Unternehmen.
Google has engaged in illegal practices. To cement its dominant market position.
Nach Ansicht von Kommissarin Vestager, die den Fall seit über 3 Jahren prüft, hat Google seine marktbeherrschende Stellung erneut missbraucht. Stein des Anstoßes ist diesmal die Handysoftware Android mit über 80% Marktanteil, das mit Abstand meistverwendete Betriebssystem für Mobiltelefone weltweit. Einziger ernstzunehmender Konkurrent ist Apple mit seiner Plattform iOS, die gerade mal auf rund 15% Reichweite kommt. Das Problem: Alle Anbieter vertreiben ihr jeweiliges Betriebssystem für Smartphones kostenlos. Google macht im Falle von Android jedoch den Produzenten Samsung, Sony oder HTC rechtswidrige Auflagen. So zwingt der Internetriese die Hersteller zum Beispiel in einer Art Knebelvertrag zusammen mit seiner Handysoftware auch ein ganzes Bündel von 11 sogenannten Apps vorzuinstallieren, die nicht mehr gelöscht werden können, darunter die bekannte Suchmaschine des Konzerns oder den Webbrowser Google Chrome. Erlöse aus der Werbung und Extraprämien gibt es zudem nur für solche Anbieter, die auf ihren Telefonen und Tablets auch sonst ausschließlich Dienste aus dem Google-Universum aufspielen.
It must put an effective end to this contract within 90 days.
Alles in allem erkennt die EU-Kommission in der Strategie des Digitalkonzerns den Versuch, seine jetzt schon beherrschende Marktposition im Bereich mobiler Online-Dienste auf unfaire Weise gegen andere Anbieter dauerhaft abzusichern. Als Hebel diene dabei das Betriebssystem Android, das auf dem Smartphone-Markt keine konkurrenzfähigen Mitbewerber habe.
Or face penalty payments.
Binnen 90 Tagen, so Vestager, müsse Google die illegalen Praktiken nun abstellen, sonst drohten zusätzlich hohe Zwangsgelder. Das Prinzip sei klar.
Any company is welcome to do business in our single market.
Jedes Unternehmen, das in unserem Binnenmarkt Geschäfte machen möchte, ist uns willkommen. Aber alle müssen sich an die Regeln halten. Und deren Zweck ist sehr einfach, die europäischen Verbraucher zu schützen und einen wirksamen Wettbewerb. Während Verbraucherschützer die Entscheidung loben, weisen Google und der Mutterkonzern Alphabet die Vorwürfe der EU-Kommission zurück. Sie kündigten an, die Rekordstrafe von über 4 Milliarden Euro juristisch anzufechten. Und sie argumentieren, ein Mindestangebot an Apps sei nötig, um die Dienste des Konzerns sinnvoll zu nutzen. Schmerzen dürfte die von der EU verhängte Geldbuße die Konzernmutter Alphabet trotz der beachtlichen Summe nur bedingt. Sollte Google sein wettbewerbsschädliches Geschäftsmodell für Smartphone-Apps jedoch grundlegend ändern, wie die Kommission es verlangt, könnte das die sprudelnden Gewinne durchaus schmälern. Die saftige Geldstrafe ist schließlich auch ein starkes Signal an die Adresse von US-Präsident Trump, mit dem man einen Zollstreit führt und den Kommissionspräsident Juncker kommende Woche treffen will. Die Botschaft der EU, die sozusagen unterschwellig mitgesendet wird: Wir wissen uns zu wehren und geben nicht klein bei.
Aus Brüssel war das Holger Roman. Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK wird es für Unternehmen in Deutschland immer schwieriger, offene Ausbildungsplätze zu besetzen. In mehr als jedem dritten Betrieb bleiben Ausbildungsplätze unbesetzt. Fast jede 10. Firma bekommt überhaupt keine Bewerbung mehr. Einzelheiten von Carsten Zumack.
Die Lage am deutschen Ausbildungsmarkt verschärft sich. Etwa jedes dritte Unternehmen konnte im vergangenen Jahr seine Lehrstellen nicht mehr besetzen. Insgesamt 17.000 Betriebe hätten gar keine Azubi-Bewerbung erhalten, bilanziert der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages DIHK, Erik Schweitzer.
Ich sehe darin eine sehr gefährliche Entwicklung. In Deutschland gehen die Fachkräfte aus, und zwar nicht nur aktuell, sondern auch perspektivisch noch viel stärker.
Zunehmend würden erfahrene Mitarbeiter der Babyboomer-Generation in Rente gehen. Das dürfte die Situation ab dem Jahr 2020 weiter verschärfen, sagt Schweitzer voraus. Mangel gäbe es nicht nur bei Lehrern, Erziehern und Pflegern, sondern auch bei Mechatronikern, Fachinformatikern und Köchen. In diesen Zeiten müssten alle vorhandenen Potenziale genutzt werden, so der DIHK-Präsident.
Deshalb kümmern sich Unternehmen auch deutlich verstärkt um das Thema Studienabbrecher, um das Thema Leistungsschwäche sowie Flüchtlinge in eine qualifizierte Ausbildung zu bringen.
So werben laut aktueller Umfrage 44% der Betriebe aktiv um Studienabbrecher. Zumindest ein Rezept gegen den Lehrlingsmangel. Doch nicht nur quantitativ klemmt es. Auch mit der Qualität der Bewerber hadern Unternehmer. DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Derks.
Unternehmen vermissen oftmals Leistungsbereitschaft und Motivation bei vielen Jugendlichen. Insbesondere die Einsatzbereitschaft will ich hier nochmal nennen, weil sich hier gegenüber dem Vorjahr mit einer Verschlechterung 4 Prozentpunkte nochmal ein Abwärtstrend bestätigt hat. Das ist der schlechteste Wert seit Beginn unserer Befragung. Aber eng damit verknüpft sind eben auch Themen wie mangelnde Disziplin, fehlende Belastbarkeit und Umgangsformen und Mathe- und Deutschkenntnisse.
Hier sei die Politik gefordert, die Rahmenbedingungen in den Schulen zu verbessern und die Jugendlichen fit zu machen für das spätere Berufsleben. Nach Ansicht des Deutschen Industrie- und Handelskammertages muss außerdem die Berufsorientierung ausgebaut werden. Denn oft entscheiden sich die jungen Leute für die falsche Ausbildung. 84% der befragten Unternehmer beklagen Defizite bei der Orientierung ihrer Bewerber. In Zeiten angespannter Ausbildungsmärkte überlegen sich aber auch viele Unternehmen selbst, wie sie Nachwuchs ködern können.
Dazu gehört auch, dass mehr als jeder zehnte Betrieb mit Goodies lockt, vom Smartphone über Fitnessstudio-Mitgliedschaft bis hin zum iPad, in Einzelfällen auch mal ein kleines Auto oder zu überbetrieblichen Ausbildungsvergütungen reichen da die Beispiele. Die Betriebe greifen dann in der Tat auch mal tiefer in die Tasche, vergeben auch Prämien.
Ein attraktives, individuelles Gesamtpaket, so Derks, sei ein gutes Argument im Wettbewerb um die Fachkräfte von morgen. Gerade in Zeiten, in denen der deutschen Wirtschaft allmählich die Azubis ausgehen.
Carsten Zumack zur Ausbildungsmisere. Auch in diesem Sommer strömen wieder Millionen Touristen nach Spanien. Besonders beliebt ist nach wie vor Barcelona. Dort hat die Stadt den Wohnungsanbieter Airbnb dazu gebracht, illegale Touristenapartments aus dem Sortiment zu nehmen. Außerdem lässt sie spezielle Teams nach solchen Touristenwohnungen fahnden. Nach aktuellen Zahlen hat Barcelona damit in den vergangenen 2 Jahren bei über 4.000 Apartments die Schließung angeordnet. Bei etwas über der Hälfte ist das schon geschehen. Marc Dugge hat die Wohnungsdetektive begleitet.
Das Lagezentrum ist nicht leicht zu finden. Es liegt versteckt im Busbahnhof von Barcelona, in einem Hinterzimmer, wie als würde es zur Geheimpolizei gehören. Und um detektivische Ermittlungen geht es hier ja auch. Ricard Barrera, Chef der Zivilkräfte von Barcelona. In erster Linie sind wir Sammler von Beweisen, dafür, dass es sich bei einer Wohnung wirklich um eine illegale Touristenwohnung handelt. Wir sehen uns die Anzeigen auf den Internetplattformen genauer an, prüfen, ob sie offiziell registriert sind. Und wenn wir uns hundertprozentig sicher sind, dass es sich um eine illegale Wohnung handelt, dann melden wir das der Stadtverwaltung, damit die ein Verfahren einleitet. In dem Großraumbüro sitzen junge Menschen vor Bildschirmen, darauf verschiedene Buchungsseiten im Internet. Mitarbeiter Walter. Hier haben wir jetzt eine Wohnung. Jetzt schaue ich mir das Angebot genauer an und ob sie die Nummer ihrer Lizenz angeben. Wer in Barcelona eine Wohnung an Touristen vermieten will, braucht eine spezielle Lizenz. Doch die hat vermutlich nur die Hälfte der Anbieter. Walter vergleicht die Wohnungsfotos auf der Website mit Satellitenaufnahmen der Straße. Auf welches Gebäude schaut die Wohnung? Ist sie wahrscheinlich im 2. Stock oder im 3.? Walter macht sich Notizen. zieht sich eine Signalweste an, holt seine Kollegin Maria José und geht mit ihr vor die Tür. Wir gehen jetzt durch das Viertel und suchen neue Touristenwohnungen, und zwar indem wir mit den Nachbarn reden. Die beiden wissen, dass viele in Barcelona genervt sind von den Wohnungen. Mir geht das ja auch so, sagt Walter. Ich lebe direkt im Zentrum von Barcelona, nahe der Kathedrale. Bis vor 10 Jahren war das ein sehr ruhiges Viertel. Meine Großeltern haben schon in meinem Haus gewohnt. Alle Nachbarn kannten sich. In den vergangenen 10 Jahren hat das Viertel dann aber einen brutalen Wandel erlebt. Von den früheren Nachbarn sei heute kaum noch einer da. In Traditionsgeschäfte seien vor allem Souvenirläden eingezogen und in die Wohnungen Touristen. Die wenigsten davon würden von Privatleuten vermietet, sagt Walter, sondern meist von großen Unternehmen geführt. Sage und schreibe 15.000 Touristenwohnungen soll es in Barcelona geben. An einem Hauseingang bleibt Walter stehen und fragt einen älteren Herrn, ob hier auch Touristenwohnungen seien. Die sind hier überall. Ein Desaster, sagt er. Walter zückt sein Smartphone. In einer App kann er überprüfen, ob hier Touristenwohnungen gemeldet sind. Der Rentner klagt unterdessen sein Leid, erzählt von dem, was sich hier in den Nachbarwohnungen abspielt, von denen er längst nicht mehr die Eigentümer kennt. Einmal gab es so viel Lärm, erzählt er, dass ein Anwohner die Polizei rief. Die Polizei hat dann aus der Wohnung 20 Leute rausgeholt, alle nackt. Denen wurde noch nicht mal Gelegenheit gegeben, sich anzuziehen. Auf die Straße hieß es, komplett nackt, die Männer wie die Frauen. Solche Geschichten erzählen die Menschen in Barcelona immer wieder. Immerhin, seit Inspektoren wie Walter oder Maria José die Straßen durchkämmen, ist die Zahl der entdeckten illegalen Wohnungen deutlich gestiegen. Doch manche Inspektoren befürchten, dass sie eine Sisyphos-Arbeit machen, dass für jede geschlossene Wohnung in einem anderen Viertel gerade 2 neue ins Internet gestellt werden. Der Stadt Barcelona bleibt nur auf Sanktionen zu setzen. Wer illegal eine Wohnung betreibt, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 60.000 Euro rechnen.
Soweit Marc Dugge aus Barcelona. Im Herbst wird in den USA gewählt. Dann will beispielsweise der Gouverneur des Sonnenscheinstaates Florida für die Republikaner in den Kongress einziehen. Der Wahlkampf hat längst begonnen. Und dabei kommt die gefürchtete hochtoxische Algenblüte ins Spiel, die immer wieder Floridas Gewässer heimsucht und die sogar Menschen gefährden kann. From the station
that's in your corner. Deepening community concerns over this algae. Pushing thick blue-green algae.
Die Nachbarschaft in Sorge. Algenteppiche in künstlichen Kanälen rund um Fort Myers. In Südwestflorida haben die Lokalnachrichten derzeit nur noch ein Thema: Bilder von Blaualgen entlang von Ufern und Brücken.
That algae is making its way down the Caloosahatchee and into Cape Coral canals.
Die Algen kommen über den Fluss Caloosahatchee. Der Biologe John Cassani sagt, die Belastung sei in diesem Sommer außergewöhnlich hoch.
Well, I've worked on the river for 40 years.
Ich habe 40 Jahre am Fluss gearbeitet, aber so eine Algenblüte zu dieser Jahreszeit habe ich noch nie gesehen. Die Verbreitung und mögliche gesundheitliche Gefahren sind außergewöhnlich. Das ist schon ziemlich schockierend. Die Aufregung ist groß und sie wird gehört, denn im Herbst sind in den USA Wahlen. In Florida will Gouverneur Rick Scott als Senator für die Republikaner in den Kongress einziehen. Ich verstehe zunächst einmal, dass es frustrierend ist. Gouverneur Scott hat in 7 Landkreisen von Florida deshalb den Notstand ausgerufen. Sein Konkurrent, der amtierende Senator Bill Nelson von den Demokraten, hat die Gesundheitsbehörde aufgefordert, besser zu informieren. Ich habe an die Gesundheitsbehörde geschrieben und darum gebeten, dass sie die Menschen in Florida informieren über Warnschilder, die unmittelbaren Gefahren fürs Schwimmen in oder in der Nähe der Algen und das Einatmen der Luft. Die Giftstoffe, die diese Cyanobakterien produzieren, können bis zum Versagen der Leber führen. Und einige der bakteriellen Stoffe gelangen in den Nahrungskreislauf. Es ist ein widerliches Problem, eine Gefahr für die Gesundheit womöglich auf breiter Basis. Interessanterweise ist der Wahlkampf aber auch dafür verantwortlich, dass sich nichts ändern wird. Eine Kampagne für den Einzug in den Senat kostet mehrere Millionen US-Dollar. Und große Spender sind in Florida Landwirtschaft und Immobilienentwickler, die zur Misere beigetragen haben. Denn das Problem ist verunreinigtes Wasser aus dem nahegelegenen See Okeechobee, das in den Fluss geleitet wird. Die Armee versucht, den See so zu regulieren, der sonst über die Ufer treten würde, erklärt Biologe Cassani. Nördlich des Sees liegt ein riesiges Wassereinzugsgebiet mit Landwirtschaft und Wohngebieten. Von dort kommt die Wasserbelastung mit Nitraten und Phosphor in den See. Und am Ende bekommen wir davon etwas ab, wenn sie Wasser ablassen müssen. Nitrate und Phosphor zusammen mit steigenden Temperaturen sind ideale Voraussetzungen für die Algenblüte. Doch so weit will Gouverneur Scott nicht gehen bei seinem Besuch. Er behauptet, die Gründe für die grün-blaue Verschmutzung müssten erst erforscht werden. Wir versuchen herauszufinden, was die Ursache ist. Mich frustriert immer noch die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung in Washington. Wenn die Programme anständig finanzieren würden, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Weniger Nährstoffe im Wasser. Eine Renaturisierung der weltbekannten Florida Everglades im Süden von See Okeechobee und freie Flächen für sommerliche Fluten wären langfristige Lösungen. Und erste Schritte sind gemacht. Schnelle Abhilfe, wie sie die Bevölkerung gerade fordert, ist aber nicht möglich. Auch das werden die Politiker im Wahlkampf kaum sagen.
So viel von Thorsten Teichmann aus Florida. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.